Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio.
Hallihallo, herzlich willkommen zur Radio Tux Ausgabe November 2014. Heute mit Legic.
Hi.
Und Patrick.
Hallo.
Und meiner einer, ich bin Ingo. Hi, hi. Ja, wir haben uns jetzt mal zusammengesetzt und spontan doch nochmal das Thema geändert. Ganz, ganz kurios. Und wollen so ein bisschen über Linux-Live-Systeme reden. Also die meisten kennen von euch vielleicht so den Prototyp dieser Live-CDs, nämlich die Knoppix. Da hat der Klaus Knopper sich irgendwann mal hingesetzt und hat so ein Ding gemacht. Mittlerweile kann man das ja auch selbst wieder installieren. Aber über solche Live-Linux-Systeme wollen wir mal ein bisschen reden. Vor allem Legic hat sich da auch in seinem Studium mit beschäftigt. Ich muss sagen, ich benutze die immer nur meistens. Und ganz oft, wenn irgendwas anderes kaputt gegangen ist, ja, wenn irgendwie gar nichts mehr geht und weiß ich nicht, man hat sich wieder den Grub zerschossen. Wie oft hat man das schon gemacht? Oder das LVM oder sein Raid bootet nur noch so halb und kommt nicht mehr hoch. Oder man hat einfach nur vergessen, den Grub zu installieren auf die zweite Festplatte. Oder man hat natürlich tatsächlich ein Windows-Rechner und muss den mit Viren, der Viren verseucht ist und muss ihn irgendwie überprüfen. Auch das ist eine beliebte Handhabe für ein Linux-Live-System, dann mit Virenscannern drauf. Ich weiß nicht, Patrick, benutzt du auch öfter mal Live-Systeme noch?
Ja, also gerade jetzt für diesen Fall Windows mit Viren, da habe ich sehr gern das Desinfect von der CD, was direkt 3 respektive 4, wenn man noch Klammer V mitzählt, Virenscanner mitbringt. Und ansonsten bin ich da relativ gern mit einem Linux Mint als Live-System auf meinem Firmenrechner unterwegs. Ganz einfach, bin unter der Woche gerne im Hotel. Und da dann der Maschine nichts machen darfst oder willst, hast du dann gern so ein kleines Live-System mit einem persistenten Speicher dabei, wo du dann so ein bisschen Freihand hast.
Ja, Legic, deine Anwendungsgebiete für Live-CDs?
Ja, das ist vor allen Dingen auch so reparaturmäßig, aber ich habe auch so wie der Patrick ähnlich ein paar Systeme, die mit einer Persistenz aufgesetzt sind, wo ich dann einfach mal ein anderes System reinbooten kann. Das eignet sich sehr gut, wenn man mehrere Systeme testen muss, auch ob hier und da was funktioniert, mehrere Kernel hat, die man booten muss, um zu testen, ob jetzt hier der Grafiktreiber spinnt oder sowas. Also wenn man da richtig in Linux-Entwicklungen mit drin ist oder auch vielleicht ein Programm nur schreibt und das soll auf verschiedenen Distributionen laufen, dann macht so ein Live-System auf jeden Fall mal Sinn, um dann zu testen, installiert das Programm vernünftig und kann man damit dann auch vernünftig arbeiten, sieht das vernünftig aus mit einer anderen Schriftart, die jetzt standardmäßig bei Ubuntu ausgeliefert wird zum Beispiel oder bei Fedora ausgeliefert wird. Und ja, das ist halt, glaube ich, eines meiner Hauptanwendungszwecke so für Live-Systeme.
Na, apropos Live-Systeme, haben wir auch mittlerweile auch so als Installations-CDs. Also ganz oft ist es so, was weiß ich, so ein Ubuntu legt man ein und bootet ja erstmal sich quasi selber und dann kann man es nur ausprobieren oder daraus dann sogar installieren. Auch das findet man ja ganz, ganz häufig mittlerweile.
Ja, das ist so auch eines der ersten Anwendungszwecke gewesen von den Live-Systemen. So als Demo einfach mal zu zeigen, wie so ein Linux eigentlich aussieht. Also ich erinnere mich noch an die SUSE Live-CDs, die es ja damals, ich glaube, zum Runterladen gab es die auch, aber die wurden vor allen Dingen dann meistens bei solchen Zeitschriften auch mitgepackt. Und das waren halt so reine Live-CDs, da konnte man also gar nicht irgendwie was installieren, sondern es war halt so ein System, um dann hochzufahren und dann zu gucken, wie das System aussieht, ein bisschen was rumzuklicken. Das war natürlich ein bisschen was langsamer, weil damals hatte man keine USB-Laufwerke oder sowas oder hat zumindest nicht von USB gebootet, sondern da war noch immer CDs brennen und von CD-Booten war halt gang und gäbe. Und ja, ich glaube, das ist auch vielleicht für viele Linux-Nutzer so der erste Einstieg gewesen in so ein Schnupperkurs quasi.
Ja. Das ist auch ganz praktisch, wenn du jetzt gerade neue Hardware hast, hast dir einen neuen Rechner gekauft und du weißt jetzt nicht, ob dein bisheriges Linux mit deinem bisherigen Kernel auf dieser Maschine laufen wird. Da ist dann gerade so eine Live-CD sehr gut, weil gerade, ich erinnere mich noch, als ich mit Linux angefangen habe, das war OpenSUSE 10.1 oder 10.2, irgendwie sowas in der Richtung. Da habe ich es dann halt auch auf meinem Dell-Rechner damals ausprobiert, konnte es aber nicht wirklich nutzen, weil der WLAN-Treiber da nicht ging.
Ja. Ja, also auch ein gutes Werkzeug, um zu testen, ob seine Hardware überhaupt funktioniert. Also um zu testen, wenn man jetzt einen neuen Rechner, ich kenne ja auch Kollegen, ich will keine Namen nennen, aber es gibt auch Kollegen, die gehen wirklich in den Mediamarkt oder Saturn oder gingen damals in den Mediamarkt und Saturn, haben eine Live-CD mitgenommen, weil sie Linux-Nutzer sind und haben sie dann einfach an diesen Demo-PCs oder Notebooks, die da ausgestellt worden sind, einfach reingesteckt, neu gebootet das System und dann zu gucken, ob das vernünftig läuft. Und ja, danach haben sie sich dann erst entschieden, kaufe ich das oder kaufe ich das nicht. Kann man heutzutage immer noch machen, glaube ich. Vielleicht muss man den Verkäufer ein bisschen fragen oder darauf achten, dass er nicht gerade schaut, aber ansonsten geht das, glaube ich, auch. Also es ist zumindest eine gute Sache, ein guter Weg, um zu sehen, wird die Hardware vernünftig unterstützt von dem Linux-System, was ich auf diesen Rechner dann wirklich drauf installieren möchte.
Ja. Ja, also klar, als zum Testen, ob die aktuelle Hardware funktioniert, auch mal, um das dann, was weiß ich, Freunden zu zeigen oder so, so sieht Linux aus, du musst keine Angst davor haben, das beißt nicht, kannst auch erstmal damit rumspielen, das passiert deiner Festplatte ja auch nichts und deinem Rechner auch nicht, ist es sicher auch eine schöne Angelegenheit mittlerweile zum Nutzen. Ja, weiß nicht, wie, Leszek, du hast dich mal ein bisschen damit beschäftigt, wie baut man denn so ein eigenes System, also, man muss da das muss ja auf irgendeine spezielle Art booten. Gibt's da einen speziellen Bootloader, den man benutzt? Und dann muss ich das ja irgendwie auspacken in den RAM. Und darf ja nichts oder sollte nichts auf Festplatte schreiben. Also, wie geht man, wo fängt man denn da eigentlich an?
Ja, das ist wirklich interessant. Also, als ich damals angefangen habe, mich mit Live-Systemen so ein bisschen auseinanderzusetzen, war die erste Frage, die ich mir gestellt habe: Wie schaffen die ein System, was, wenn man es hochgefahren ist, sagt, es hat 4 Gigabyte oder 5 Gigabyte an Speicher, was es belegt, wie schafft es das System zu starten, wenn die CD nur 700 Megabyte groß ist? Und dann habe ich rausgefunden, das ganze System steckt einfach in einem Archiv drin. Also sowas wie ein ZIP-Archiv, nur ein bisschen was besser. Also es komprimiert natürlich ein bisschen was besser. In dem Fall, und mittlerweile sind wir ja auch bei Kompressionsalgorithmen angekommen, also XZ zum Beispiel ist ja für viele ein oder LZMA für viele ein Begriff. Das sind so die stärksten Komprimierungsmethoden, die wir derzeit so unter Linux haben, sind teilweise sogar jetzt auch schon im Linux-Kernel drin. Und das ist so der erste große Schritt, also das Live-System wird eingepackt und in eine Datei reingepackt. Wir kennen das unter Linux, da haben wir die Möglichkeit, einfach eine Datei zu erzeugen mit einer bestimmten Größe, beispielsweise mit DD, und dort dann einfach ein Dateisystem drauf zu packen. Und dann können wir einfach die Datei und das dazugehörige Dateisystem in einen beliebigen Ordner mounten. Und das ist nichts anderes als das, was bei dem Live-System dann im Grunde auch gemacht wird. Also da gibt es halt ein Image, wo das ganze Live-System drinsteckt. Dann gibt es einen Bootloader, der die Möglichkeit hat, das ganze System dann zu booten. Das kann jetzt interessanterweise jeder Bootloader sein, der Linux booten kann, weil die Magie in dem Ganzen, wie das Live-System dann, oder der Zaubertrick an dem ganzen Live-System ist im Grunde genommen in den Init-Skripten drinnen, also die uralten Init-Skripte. Die machen dann nichts anderes, als zu sagen, ich mounte dieses Image und ja, das noch ein bisschen andere Magie, da kommen wir, glaube ich, später noch mal ein bisschen drauf zu sprechen. Aber das ist so das, was gemacht wird. Also im Grunde genommen kann man da jeden Bootloader nehmen. Grub 1, Grub 2. Es gibt für FAT-basierende USB-Sticks, was ja die meisten USB-Sticks standardmäßig sind, gibt es Syslinux, es gibt für CD basierende oder ja für das CDFS, also für das CD-Dateisystem, gibt es halt eben auch einen Bootloader, der nennt sich Isolinux, bootet halt eben auch oder wird meistens auf ISOs dann ausgeliefert für CDs zum Booten. Und ja, das ist so erstmal so der grobe Aufbau, wie so ein System dann aussehen könnte.
Okay, aber mittlerweile kann ich auch einen Grub nehmen, oder? Um solche Dinger dann zu booten?
Ja, wie gesagt, einen Grub kannst du auch nehmen. Du kannst einfach jedes beliebige, alles, was Linux booten kann, kannst du dann auch da benutzen. Das ist also kein Problem, weil die meiste Arbeit wird halt nicht von dem Bootloader selber gemacht, weil der Bootloader weiß gar nicht, ob er jetzt ein Linux von Festplatte bootet oder ein Linux von dem Live-System bootet. Weil im Grunde genommen hast du auf dem Live-Medium selber den Bootloader. Dann hast du den Linux-Kernel, also VM-Linux, so heißt er ja. Also diese Datei, also Linux-Kernel. Und du hast noch ein Init-System. Das Init-System ist das erste, was so das Hauptsystem dann initialisiert. Und die Hauptmagie, um das Live-System zu starten, steckt also im Init-System. Der Rest ist Standard, wie bei allen anderen Linux-Systemen auch. Und das Init-System selber, das ist ja auch ein Standard-Boot-Vorgang, den wir ja bei normalen Linux-Systemen haben. Da hat man ja auch ein normales Init normalerweise, ein Init-AD, nochmal gepackt oder sowas. Und beim Live-System ist halt nur in diesem Init-AD noch ein zusätzliches Skript, das dem System quasi mitteilt oder spezielle Optionen hat, wie man jetzt das System als Live-System startet.
Jetzt reden wir immer vom Live-System. Du hast vorhin mal 700 Megabyte gesagt. Das meint ja im Normalfall dann eine CD. Mittlerweile ist es aber völlig egal, was es ist, ob das ein USB-Stick oder eine SD-Karte oder eine DVD oder eine CD oder was weiß ich, was später noch erfunden wird, sein kann, oder?
Ja, genau. Also mittlerweile ist das vollkommen egal. Es muss halt nur ein Gerät sein, was irgendwie bootbar ist. Also theoretisch kannst du auch dein Handy nehmen, wenn das sich als USB-Laufwerk irgendwie einbinden lässt oder vom System erkannt wird, kannst du theoretisch auch von deinem Handy aus booten. Das klappt also auch. Vielleicht für den einen oder anderen interessant, der halt eben, weil er sein Handy ständig mit hat, dann auch sein Live-System ständig mithaben kann. Das funktioniert. SD-Karten, Micro-SD-Karten, USB-Sticks natürlich, DVDs, CDs gehen natürlich immer noch. Alles Mögliche lässt sich da einfach benutzen als Bootmedium.
Ist halt auch, glaube ich, ein bisschen abhängig von der Rechnerarchitektur. Also gerade jetzt bei diesen Intel Next Unit Computing Geräten, diese NUC-Abkürzung, da ist mal vor einiger Zeit ein Aufschrei gewesen, weil Intel ein neues BIOS-Update rausgebracht hat und dann konntest du halt nicht mehr von USB-Stick booten. Das war insofern halt ja, in der Community ein bisschen verpönt, weil viele halt gerne diese NUC-Geräte für OpenELEC und diverse Linux-Media-Distribution benutzen. Also ist halt ein bisschen abhängig davon, was dein Rechner unterstützt, sei es jetzt USB, CD-ROM, was auch immer.
Ja, da sprichst du was Interessantes an, weil das, worüber wir jetzt quasi geredet haben, dass das fast überall bootbar ist, betrifft halt nur diese x86-Architektur. Wenn wir jetzt die immer mehr verbreiteten ARM-Rechner sehen, da gibt's ja diese Raspberry Pi-mäßig und die ganzen anderen Sachen, da ist das nicht ganz so einfach. Da muss man wirklich spezielle Bootloader haben, weil diese ARM-Architektur halt kein standardisiertes Bootverfahren haben, sagen wir mal besser so. Das ist ein bisschen was komplizierter, da sind teilweise ja, bei vielen ist das Ganze auch Closed Source, da kann man halt nicht irgendwie einen anderen Bootloader oder sowas benutzen, da ist schon einer drauf geflasht auf dem Teil und da muss man halt spezielle Dateien haben, da muss man vielleicht spezielle signierte Dateien haben, um wirklich ein System zu booten. Das heißt, x86-Plattform booten ist kinderleicht, aber ARM-Plattform irgendwie was zu booten ist komplex.
Okay, dann wissen wir jetzt, wie wir das Ding booten. Dann kommt der Grub, der Bootloader, und der holt sich dann irgendwas und bootet da irgendwie mein Linux. Und dann hast du gesagt, das ist irgendwie alles komprimiert und muss dann irgendwie ausgepackt werden. Und wie kann ich mir das vorstellen? Ist es dadurch langsamer, dass es auch alles ausgepackt werden muss?
Ja, es ist auch ein bisschen was langsamer. Also es ist eigentlich sehr interessant gemacht, weil es halt der Standard halt erstmal so läuft, ja, ich boote ganz normales Linux. Dann wird halt eben das Init-Skript, was im Init-AD drinsteckt, dem wird gesagt, mounte mal die Datei, die sich auf meinem USB-Stick oder auf meinem Live-Medium befindet. Die nennt sich bla 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 irgendwas .squashfs oder sqfs. Squashfs ist ein Dateisystem. Das ist dieses hochkomprimierbare Dateisystem, was halt die Möglichkeit hat, eben ganz, ganz viele Gigabyte in ganz, ganz kleinen Gigabytes dann zu machen, mit dem speziellen oder mit einem ordentlichen Komprimierungsverfahren. Und dieses Dateisystem kann man halt ganz normal mounten. Es hat aber eine ganz spezielle, ja, Besonderheit, denn es ist ein Dateisystem, was eigentlich nur lesbar ist. Das heißt, man kann standardmäßig nicht da hineinschreiben. Und das kennen wir ja von den, hat ja auch historische Gründe, von den CDs, da konnte man ja auch nicht draufschreiben einfach, sei denn man hat einen CD-Brenner gehabt, aber wer wollte schon immer, wenn ein Programm installiert, dann was auf CD brennen. Da musste man halt eben den Trick mit eben so RAM-Laufwerken oder sowas machen. Da gab es halt früher ganz, ganz kuriose Tricks, mittlerweile ist das auch relativ einfach geworden, also einfach für den Nutzer geworden, weil es gibt jetzt Dateisysteme. Also das sind quasi im Grunde genommen kleine, ja, Programmchen, die nichts anderes machen als das Zusammenlinken von verschiedenen Dateisystemen, das Übereinanderlegen von Dateisystemen. Man kann das vergleichen mit einem Buch. Also ich habe dieses SquashFS-Dateisystem, wo mein ganzes Live-System im Read-Only-Modus drin ist. Das ist jetzt mein Buch mit meinen Seiten und mit meinem Text drin. Und dann muss ich ja irgendwie auch, wenn ich so mein Live-System hochboote und eine neue Textdatei oder sowas anlege, oder es sei es denn nur diese temporären Dateien, die angelegt werden, da muss halt irgendwie das irgendwo reingespeichert werden. Das ist dann normalerweise der Arbeitsspeicher. Aber bei dem normalen Linux-System ist es nicht immer der Arbeitsspeicher, sondern eben das ganz normale Dateisystem. Und damit das funktionieren kann, legt man quasi über das Buch eine weitere Schicht, eine transparente Schicht, so dass man auch das Buch immer noch lesen kann. Und auf diese transparente Schicht kann man dann einfach was drauf schreiben. Und das ist nichts anderes als das, was das OFS oder OverlayFS Dateisystem, das sind zwei verschiedene Ansätze, die das machen, die eben die Möglichkeit bieten, ein Dateisystem über das andere zu legen. Und das kann jetzt zum Beispiel im Falle von Persistenz, was bei den Live-Systemen auch der Fall ist, dass man die Möglichkeit hat, also auch nach Reboots immer noch eine Änderung an irgendeiner Datei oder einer Konfiguration dann, dass die weiter bestehen bleibt, hat man die Möglichkeit halt eben auch noch ein weiteres Dateisystem, ein beschreibbares Dateisystem einzubinden. Und die ganze Magie macht halt eben das OFS oder OverlayFS. Das legt halt also das SquashFS darunter, was nur lesbar ist, und darüber die Folie mit, was weiß ich, X3, X4 oder weiß der Geier, irgendwie was anderes, oder das RAM-Laufwerk selber. Also da kann auch ein RAM-FS oder ein TempFS einfach drüber gelegt werden. Und das ist halt der ganze Trick an dem Ganzen. Und das macht es halt möglich, dass man selbst, wenn man von der CD irgendwas startet, dass man da auf dem Live-System Dateien anlegen kann. Das heißt, die werden dann einfach nur auf diese Folie geschrieben. Und wenn das System ausgeschaltet wird und die Folie im RAM liegt, dann ist die Folie weg. Und dann hat man halt nur noch seine CD.
Und wenn ich dieses OFS oder OverlayFS verwende, sieht es für mich so aus, als könnte ich Dateien schreiben. Und ich könnte ja auch sagen, was weiß ich schreibe die dann immer auf einen anderen USB-Stick. Also zum Beispiel, ich habe von CD gebootet und schreibe dann halt immer meine Änderungen auf einen USB-Stick. Und wenn ich die dann genauso wieder boote, habe ich nicht nur das, was auf der CD liegt, sondern halt auch meine Änderungen, die ich vorher auf einen USB-Stick geschrieben habe, oder?
Ja, genau. Das geht so. Das geht sogar nicht nur mit USB-Sticks, sondern es geht sogar, das mache ich manchmal, wenn ich einen Live-USB-Stick nehme, da habe ich dann das Live-System drin. In dem Live-System teile ich quasi mit. Eine Persistenzdatei liegt jetzt hier irgendwo. Und bei diesem, in dem Fall dem Debian-Live-System, sucht es halt alle Laufwerke, wo jetzt die Persistenzdatei ist. Und das kann dann halt eben auch auf der Festplatte selber des Systems sein. Und die Festplatte selber muss nicht jetzt unbedingt ein Linux-System sein, sondern es kann auch ein Windows-System sein mit NTFS oder FAT32 oder sowas. Das ist dem vollkommen wurscht, solange halt eben diese Datei, die da liegt, auch wirklich eine Datei ist, die halt ein Dateisystem, ein Linux-kompatibles Dateisystem beinhaltet, wo man einfach draufschreiben kann. Das heißt, ich könnte, wenn ich einen Windows-PC habe, mir auch eine persistente Datei auf mein Windows-Laufwerk, was jetzt NTFS oder FAT32 oder was auch immer ist, drauflegen. Und ich könnte trotzdem halt eben Dateien oder Sachen dort reinschreiben. Die einzige Einschränkung bei dem Ganzen ist natürlich, dass wenn ich so eine Datei erstelle, dann hat sie eine feste Größe. Das heißt, sie wächst nicht dynamisch, sondern ich muss mir vorher schon überlegen, wie viel Persistenz brauche ich, wie viel schreibe ich dann wirklich, wie viel speichere ich auf dem Live-System oder wie viel muss ich wirklich an Speicherplatz haben, um dann halt diese Datei zu erstellen. Dann gibt es noch ein paar andere Problemchen, wenn man das FAT32-Dateisystem als Mutterdateisystem quasi benutzt für diese Datei. Dann gibt es halt eben diese 4-Gigabyte-Grenze, diese ominöse. Das heißt, da kann man, da darf diese Persistenzdatei nicht größer als 4 Gigabyte sein. Das wird vielleicht der ein oder andere schon bemerkt haben, wenn er so eine Persistenzdatei anlegt oder anlegen möchte auf einem FAT32-Stick.
Okay. Wie gehe ich denn jetzt vor? Kann ich eigentlich jedes normale Linux in so ein Squash-FS irgendwie reinbauen? Also könnte ich sagen, was weiß ich, ich nehme das Linux von meiner Festplatte, befreie das von allem unnötigen Zeug, baue das in so ein Squash-FS und habe damit schon mein eigenes Live-System? Oder stelle ich mir das so einfach vor?
Ja, nee, im Grunde genommen ist das schon der richtige Ansatz. Man muss natürlich noch den Kernel extra rausholen aus dem SquashFS und das initrd, da muss ein spezielles initrd rein. Das heißt, man muss da schon entweder selber Hand anlegen oder beispielsweise Debian oder Ubuntu, aber auch viele andere haben halt die Möglichkeit, sich dann einfach ein Paket runterzuladen, was jetzt zum Beispiel Live InitRAMFS heißt. Und das macht nichts anderes, als dann schon mal das initrd so zu patchen, dass man das auch für Live-Systeme verwenden kann. Und man braucht halt sowas. Man braucht halt irgendwie was, was einem dann auch sagt, dass es jetzt ein Live-System ist. Weil das, was bei den Leuten ja auch auffällt, die so ein Live-System verwenden, ist dass automatisch ein Nutzer schon erstellt wurde, dass da also schon ein Nutzer erstellt wurde, der dann auch kein Passwort hat. Und man hat dann auch die Möglichkeit, Root-Rechte auf dem Live-System zu bekommen, ohne dass man ein Passwort eingeben muss. Und dafür sind halt eben diese Skripte zuständig. Die Skripte machen sogar noch ein bisschen mehr. Es gibt ja auch den Login-Manager und normalerweise landet man ja auf dem Login-Manager. Da wird ja auch das Auto-Login dann extra eingestellt und eingeschaltet. Solche Sachen werden da gemacht. Wenn man jetzt ein ganz einfaches System von der Festplatte auf zum Live-System umwandeln möchte, ist das allerdings nicht unbedingt notwendig, dass man auch so ein Autologin macht oder dass man auch einen Nutzer speziell anlegt, weil man ja normalerweise einen Nutzer hat. Hat halt nur den kleinen Nachteil, man muss halt wirklich mit dem Benutzerpasswort sich dann auch anmelden, um wirklich reinzukommen in dem System und muss das dann auch kennen. Ansonsten kann man das wirklich machen, also sein ganz normales System zu einem SquashFS zusammenpacken. Man muss dann noch so ein gepatchtes initrd haben für Live-Systeme, den Kernel nochmal rausnehmen aus dem SquashFS, also was heißt rausnehmen, rausextrahieren oder vorher schon mal sichern. Und ja, dann braucht man noch einen Bootloader, einen USB-Stick und dann kann es eigentlich auch schon losgehen.
Okay.
Ist natürlich mit den Skripten immer so eine Sache. Bei Debian finde ich das relativ interessant gemacht, weil die haben da ein Init-Skript, das sehr modular aufgebaut ist. Das heißt, da hat man eine ganze Menge an Bash-Dateien, die sehr einzeln auch nur eine Funktion dann erfüllen, also das Unix-Konzept quasi. Da gibt es halt eine Bash-Datei, die nur für das Autologin oder nur für das Erstellen des Live-Benutzers zuständig ist. Und da kann man natürlich, wenn man ein bisschen was geübt ist, auch ein bisschen was rein kopieren und verändern und Sachen anpassen. Da gibt es zum Beispiel Live-Systeme, die machen dann auch, wenn sie erkennen, da läuft jetzt eine NVIDIA-Karte, die installieren dann, bevor der X-Server hochfährt, dann auch schon mal den proprietären NVIDIA-Treiber, sodass man sogar direkt mit Spielen loslegen kann. Solche Geschichten können da auch gemacht werden. Da kann man sich ein bisschen reinarbeiten und wenn man da ein bisschen was gewieft ist, sich da reinschaut, dann funktioniert das relativ gut. Unter Ubuntu gibt es das auch. Das nennt sich dann nur nicht Live InitRAMFS, sondern Casper. Weiß nicht, warum sie sich das so genannt haben, ist im Grunde genommen genau das Gleiche. Und bei OpenSUSE gibt es Kiwi, womit man ein bisschen was eingeschränkter arbeiten kann als bei Debian. Also da gibt es halt ein paar Sachen, die nicht so funktionieren, wie beispielsweise hier irgendeine Persistenzdatei auf Festplatte und davon irgendwie starten. Das ist noch nicht eingebaut, da müsste man sich selber vielleicht ein bisschen was in die Bash-Dateien reinfuchsen und da was rumeditieren. Es gibt bei Gentoo auch noch was Eigenes, ein eigenes Init-Skript. Bei die Init-Skripte finde ich nicht so intuitiv und einsehbar, weil da steckt quasi alles in einem Skript drin. Da, die haben also nur eine Datei, wo dann auch das Live-System-Zeugs drin ist. Und es wird dann ein ziemlich langes Bash-Skript und man muss viel lesen und hat dann halt nicht die Modularität direkt wie bei einem Casper oder bei einem Live-Init-RAM-FS, wo man sich das dann selber anschauen kann, wo man die Datei einfach austauschen kann oder einfach dann eine Datei wegnehmen kann, wenn man das Feature nicht haben möchte, solche Geschichten. Und was natürlich auch sehr schön ist, was auch von diesen Init-Skripts gemacht wird, sind Parameter. Also da kann man irgendwelche möglichen Parameter einfach eingeben, die werden von der Bash einfach abgefragt oder die kann man da einfach abfragen und dann spezielle Konfigurationen laden, wenn man denn möchte. Das ist eine Möglichkeit. Es gibt viele weitere Möglichkeiten, mit Tricks zu arbeiten. Das OFS oder das OverlayFS, habe ich ja erzählt, das hat im Standardfall beim Live-System, macht es halt, legt das eine Dateisystem über das andere. Aber es gibt da eigentlich keine Grenzen, wie viele Dateisysteme übereinander gelegt werden, sodass man sich dann natürlich vorstellen kann, dass man da eine Pyramide sich zusammenbasteln kann an Dateisystemen und verschiedenen Konfigurationen, die dann separat auch bootbar sind und so weiter und so fort. Also lässt sich eine ganze Menge machen ich könnte vielleicht nochmal auf Snapshots eingehen, so ein bisschen. Das sind so Schnappschüsse, die man erstellen kann. Also da gibt es die Möglichkeit, ähnlich wie du es ja angesprochen hast, von einem installierten System ein SquashFS zu machen. Gibt es auch die Möglichkeit, zumindest bei Debian und Ubuntu ist das möglich. Ja, eigentlich bei allen Live-Linux-Distributionen, die auf diese gleiche Technik beruhen. Von den Änderungen, die jetzt in dem Live-System in ein Temp-Laufwerk, in ein RAM-Laufwerk reingeschrieben worden sind, hat man die Möglichkeit natürlich, dieses RAM-Laufwerk auch einfach zu sichern und dann daraus wieder eine SquashFS-Datei zu erzeugen und die dann nachher beim Booten einfach über die andere SquashFS-Datei zu legen.
Du hattest gesagt, wie dieses ganze Skript heißen, wo kriege ich die denn her? Suche ich einfach mal nach dem Begriff da im Internet oder weiß ich nicht, ist es bei Debian, dass ich apt-get install wubidubi-Skript mache und dann sind die dabei oder wo finde ich die?
Ja genau, bei Debian ist es mittlerweile, also gibt es das alte Live-Init-RAM-FS. Ich glaube, das ist jetzt noch bei den alten Debian-Versionen dabei und es gibt das neue, das heißt einfach live-boot. Das kann man einfach installieren und dann hat man schon, dann wird auch automatisch ein neues Init-RD erzeugt, wo eben diese Live-Skripte dort drin sind. Das Schöne bei den neuen Live-Boot zum Beispiel ist, dass dort halt eben nur ein Skript drin steckt in diesem Init-RD und der Rest der Skripte ganz normal auch in diesem SquashFS-Dateisystem dann drin liegen können, sodass man nicht immer das Init-RD neu erstellen muss. Bei Ubuntu heißt das Paket Casper, also C-A-S-P-E-R geschrieben. Das kann man sich dort auch runterladen und dann hat man das Gleiche im Grunde. Nur dort wird alles wirklich in das Init-RD reingeschrieben. Das heißt, sobald man ein Skript ändert, was für das Live-System irgendwie zuständig ist, dann muss man das Init-RD neu bauen und das darf dann nicht im SquashFS liegen, sondern muss halt eben daneben liegen auf dem Live-Medium selber. Ansonsten bei OpenSUSE, wie gesagt, da nennt sich das Kiwi. Ich weiß jetzt nicht, wie der Paketname ganz genau heißt, aber das Projekt nennt sich Kiwi, da kann man mal nachsuchen, dann findet man dort auch die Webseite und dann auch den Quellcode zu dem Ganzen. Auch eine Anleitung, wie man das Ganze auch einbinden kann. Ansonsten, was ich auch immer empfehle, ist, sich einfach die Live-CD oder Live-System runterladen und dann sich anzuschauen, wie das Ganze dann aussieht. Wo finde ich meine SquashFS-Datei? Bei Debian und Ubuntu heißt die einfach filesystem.squashfs oder filesystem.squashfs, so heißt die Datei. Findet man relativ schnell im Live oder im Casper-Verzeichnis. Und Bei OpenSUSE liegt dann eine .image-Datei irgendwo rum. Da muss man also ein bisschen schauen, vielleicht mal mit File-Info oder sowas oder mit dem Rechtsklick schauen, ist das wirklich eine SquashFS-Datei. Meistens ist es dann natürlich auch die größte Datei, die auf dem Stick selber ist. Da weiß man sofort, okay, das muss das Dateisystem sein. Ja.
Ich kann mich bei alten Knappix-Installationen noch erinnern, dass die da am Anfang, du hattest vorhin auch schon gesagt, es gibt so ein paar Programme, die machen Tests und installieren vielleicht schon den NVIDIA-Treiber oder den ATI-Treiber, also AMD-Treiber, wenn sie die Grafikkarte erkennen. Aber bei alten Knoppix hat er eine ganz, ganz viele Sachen abgetestet und Sachen getan und gemacht und dann die richtigen Treiber geladen. Muss man das heute auch noch machen oder sind die Linux-Kernel einfach fix genug, dass es einfach egal ist?
Ja, das hat sich mittlerweile alles geändert. Das hat mit den Linux-Kerneln zum einen zu tun natürlich, dann aber auch mit dem X-Server. Wir erinnern uns alle, vor ein paar Jahren war es halt noch nötig, dass man wirklich den X-Server, dass man da eine x.org.conf anlegen musste, wo dann drin steht, welcher Treiber ist dort drin, welcher Treiber braucht meine Maus und so weiter und so fort. Und das hat Knoppix damals auch gemacht. Sie mussten das halt irgendwie prüfen und dann haben sie so eine XOR-Conf geschrieben, um dann wirklich das System in der grafischen Oberfläche mit der Tastatur, mit einem vernünftigen Layout und mit der Maus hochbooten zu können. Das ist mittlerweile alles in den X-Server reingewandert. Der kann das jetzt automatisch machen. Man braucht so eine Konfigurationsdatei nicht mehr. Und deshalb ist das Booten eigentlich relativ schnell geworden, was solche Live-CDs angeht oder Live-Systeme allgemein angeht.
Okay, also jetzt habe ich mir ein SquashFS gebastelt. Muss ich mich dann jetzt noch das Init-RAM habe ich mich auch gekümmert. Was muss ich da jetzt dann auch hinlegen, dass mein USB-Stick oder meine CD, die ich dann brenne, dann so fertig ist? Machen die das, die ganzen Skripte das auch schon für mich oder muss ich da jetzt noch an irgendeiner Stelle Hand anlegen?
Ja, da muss man selber Hand anlegen. Es gab mal eine Zeit lang paar kleine Skripte, auch grafische Oberflächen, die dann sowas einem abgenommen haben. Die gibt's mittlerweile nicht mehr, beziehungsweise die wurden alle eingestellt. Und ja, da gibt's vielleicht hier und da noch ein kleines Programmchen, was ich jetzt vergessen habe, was dann, aber sind nicht mehr so ganz so populär. Man muss so ein bisschen selber Hand anlegen, um das zu machen. Man muss natürlich erstmal alles in so ein Verzeichnis packen, also so, dass man quasi das, was man auf dem Live-System sich selber anschauen kann, dann auch in irgendeinem Verzeichnis rumliegen hat. Und dann erstellt man sich im einfachsten Fall eine neue ISO. Da gibt es ja MK-ISO-FS oder gab es mal. Dann gibt es GEN-ISO-Image oder XOR-ISO oder wie sie alle heißen. Also irgendein Programm, um so eine ISO-Datei zu erstellen. Und diese meisten Programme sind, oder die ja fast alle Programme sind Kommandozeilenprogramme. Und sie beherrschen oder haben dann auch einen Flag oder eine Option, um zum Beispiel zu sagen, das ist jetzt ein bootbares ISO-Image und dann muss ich nur noch angeben, wo liegt mein Bootloader, was ist mein Bootloader und der muss ja auch auf dem System irgendwie rumliegen, auf dem Image rumliegen, also die Bootloader-Geschichte muss ich angeben, wo liegt meine Bootloader-Datei, dann wird die benutzt, um halt eben einen Live-ISO-Image mit Bootloader zu erstellen. Das ist im Grunde genommen dann alles, was man machen muss. Und dann hat man auch im Grunde genommen schon sein Live-System zusammengebastelt. Man kann natürlich noch weitere Dateien draufpacken, wenn man denn möchte, und Änderungen machen. Das Einfachste ist tatsächlich, sich das Live-System der Wahl einfach mal zu nehmen und zu schauen, wie das aufgebaut ist, wie das Live-System aufgebaut ist. Und dann einfach mal, und so mache ich das meistens auch, einfach mal nur dieses SquashFS-Image zu mounten. Man kann es ja ganz normal mounten und hat dann die Möglichkeit, das dann zu lesen, alles lesen zugreifen zu können. Wenn man was ändern möchte, dann kopiert man einfach das komplette SquashFS. Man muss natürlich den Inhalt des SquashFS einfach rüber in ein Verzeichnis. Man muss natürlich genug Speicher dafür haben, also 4-5 Gigabyte mindestens, würde ich mal so sagen, außer man hat ein sehr kleines System, was man editieren möchte. Und dann kann man auch, und das ist das Besondere vielleicht für den einen oder anderen, der es noch nicht weiß, es gibt ja diesen Changeroot, das Changeroot-Kommando. Damit hatte man dann die Möglichkeit einfach zu sagen, okay, wechsle dann einfach mal in dieses ausgepackte Live-System hinein. Und dann gelangt man wieder auf die Kommandozeile des Systems, was man jetzt irgendwo ausgepackt hat. Und hat dann die Möglichkeit, mit dem Paketmanager beispielsweise ganz normal neue Pakete zu installieren, apt-get install, VLC oder irgendwie sowas. Und dann wird das aus dem Internet runtergeladen und ganz normal in dieses CR-Root reininstalliert. Wenn man das gemacht hat, geht man einfach wieder raus und kann dann dieses Verzeichnis, wo man das alles geändert hat, wo man rein CR-Rootet hat, im Grunde dann auch wieder packen in ein SquashFS-Image, das alte SquashFS-Image ersetzen und das ISO neu erstellen und dann, oder beim USB-Stick ist es am einfachsten, weil da kann man einfach nur dieses SquashFS-Image austauschen und schon hat man sein selbst gebasteltes Live-System.
Und dann habe ich genau die Programme drin, die ich brauche und kein anderer.
Genau. Weil man kann natürlich auch Programme entfernen auf so einem CR-Root-System, ausgepackten Live-System. Man kann alles machen, was man auf einem installierten System auch machen kann. Man kann, wenn man sogar richtig sich mit Xorg und mit Parametern sowas auskennt, hat die Möglichkeit, das ganze Live-System, zumindest einen X-Server zu starten von dem Live-System aus, um dann zum Beispiel an Desktop grafische Änderungen durchzuführen. Wobei das mit Vorsicht zu genießen ist, weil da kann immer was in die Hose gehen. Deshalb empfehle ich das lieber mit der Methode zu machen. Ich boote vom Live-System, mache dort meine Änderungen und speichere dann die Änderungen einfach ab und erstelle daraus ein neues SquashFS-Image. Hat ein bisschen was Overhead, weil dann Sachen, die ich gelöscht habe beispielsweise, dann natürlich immer noch Speicherplatz belegen, weil eben auf dem File-System SquashFS, auf dem ursprünglichen SquashFS halt immer die Datei noch vorhanden ist und ich einfach nur eine Datei drüber lege, die sagt, nee, die Datei gibt's doch gar nicht. Also quasi das wieder mit dem Buch und der Folie, wo dann einfach irgendwie was durchgestrichen ist auf der Folie.
Ja. Und wie machen das jetzt die ganzen Großen? Also wenn die da regelmäßig irgendwelche Live-CDs rausgeben, also ein schönes Beispiel ist jetzt Plasma 5 von KDE, also die nächste KDE, große KDE-Release wird ja dann einen neuen Unterbau kriegen und da gibt es jetzt so öfter so Plasma 5 Live-CDs. Wird das da auch alles so per Hand geschraubt, ja? Oder gibt es da irgendwie einen automatischen Mechanismus, der das alles zusammenstellen kann?
Also alles, was man so per Hand schrauben kann, kann man natürlich auch irgendwie automatisieren. Ich persönlich mache das dann doch lieber per Hand, weil dann weiß ich genau, was ich für Änderungen gemacht habe. Aber es lässt sich natürlich auch automatisieren und ganz einfach, banal mit einem simplen Bash-Script beispielsweise, kann man einfach sagen, okay, wenn ich mir so ein, es gibt ja unter Debian jetzt im Speziellen, gerade bei diesem Ubuntu 5 ist das ja Debian oder Ubuntu basierend, gibt es halt zum Beispiel die Bootstrap. Das ist ein spezielles Programm, was nichts anderes macht, als ein Verzeichnis anzulegen und in diesem Verzeichnis ein Debian-System zu installieren.
Ja, so ähnlich.
Und das macht es das so auch macht, mit CR-Root.
So ähnlich macht es ja auch Arch Linux. Also der Arch Linux-Installer macht auch nichts anderes, außer da rein in ein Verzeichnis alles rein zu installieren und sich dann hinterher rein zu change-routen und dann halt die Sachen anzulegen. Also so installiert man ja auch eine Arch Linux selber. Und ja, die Bootstrap habe ich ganz, ganz früher vor Urzeiten auch schon mal verwendet, um Debian zu installieren. Ist zwar auch ein harter Weg, aber es funktioniert.
Ja, und das ist halt so der allererste Weg, den man machen kann, um so ein Live-System anzulegen. Da hat man schon mal das Grundsystem und einen Paketmanager. Und dann kann man natürlich Skripte einfach in diesem CR-Root ausführen, die dann automatisch irgendwelche Pakete runter installieren und dann, ja. Nachdem das Installieren fertig ist komplett, dann springt das aus dem CR-Root raus und dann werden automatisch halt Skripte abgelaufen. Das Skript läuft quasi weiter, was ein Skript nur ist im Grunde. Und dann wird halt automatisch der Bootloader für das Live-System runtergeladen. Aus dem CR-Root wird der Kernel extrahiert, damit er rauskommt, also damit er auf dem Live-Medium selber bootbar auch ist. Das INET-RD wird erzeugt und dann wird das Verzeichnis einfach in ein SquashFS gepackt und alles in die richtige Ordnerstruktur gebracht für das Live-System und der Bootloader wird installiert und dann wird das ISO erstellt und dann war es das im Grunde schon.
Okay.
Also komplex und kompliziert ist das Ganze nicht, aber es ist hochinteressant, wenn man sich mal damit beschäftigt. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, die Historie, was sich da alles entwickeln musste, um auf solche Ideen zu kommen. Gerade dieses OFS-Dateisystem, ich glaube, der einzige Zweck, das zu erfinden, war, glaube ich, dieses Live-System, also die Live-Systeme da irgendwie mit lauffähig zu machen. Und wenn man überlegt, was ist mittlerweile gerade bei Debian und Ubuntu, da sehe ich das sind so die Also aus meiner Sicht, ich habe mich ein bisschen mehr beschäftigt mit den Live-Systemen und ein bisschen umgeschaut, zumindest vor 2-3 Jahren habe ich mich umgeschaut, da war es das mächtigste System, weil es hat nicht nur die Möglichkeit, eben dann aus verschiedenen Quellen irgendwie zu booten, die lokal sein müssen, also CD und USB-Stick und so weiter und so fort, sondern auch über Netzwerksachen zu booten. Und dann wird's richtig, richtig krass, wenn man halt die Möglichkeit hat, mit einem einfachen USB-Stick, der kann auch nur 16 Megabyte oder 32 Megabyte groß sein, wenn man solche USB-Sticks noch findet, die einfach in einen Laptop oder sowas reinzulegen, und dann wird einfach das Image, das immer täglich neu erstellt wird oder wöchentlich neu erstellt wird, von irgendeinem zentralen Server einfach gebootet. Und das funktioniert. Man muss natürlich eine schnelle Leitung haben, aber dann funktioniert das auch. Und das ist natürlich auch ein Anwendungsfall, so ein Thin-Client-Anwendungsfall für so Live-Systeme, die aber dann im Grunde genauso wie auf einem lokalen Live-System, auf einem lokalen USB-Stick dann auch laufen und funktionieren.
Ich habe gerade gesehen, es ist OFS, wird auch bei Knoppix verwendet, und früher wurde Union FS benutzt. Und ich habe mit Klaus Knopper vor ewig Zeiten auch mal ein Interview gemacht, können wir vielleicht auch noch verlinken. Und der hatte mir damals auch erzählt, dass er ja, sich auch mal so eine Live-CD einfach genommen hat und die dann einfach, also ich glaube auch entweder so eine Promo-CD oder eine Viren-CD und sich erstmal angeguckt hat, wie das funktioniert, und daraus halt die Idee dann halt für Knoppix entwickelt hat. Also im Endeffekt muss man sich halt mal angucken und mal selber basteln, oder? Wenn man das rausfinden will.
Ja, genau. Das ist im Grunde genommen dann auch sehr spannend. Und also wenn man wirklich Lust hat, so ein System dann auch zu verteilen, an Kollegen oder sowas zu verteilen, dann wird, glaube ich, dann hat man die Motivation dahinter, dann auch was Vernünftiges rauszubasteln und sich da ein bisschen mit mehr zu beschäftigen. Das ist vor allen Dingen heutzutage viel, viel einfacher als damals, als Klaus Knopper damit angefangen hat, weil er im Grunde genommen sehr viele Grundsteine damals schon gelegt hat von den modernen Live-Systemen, die aktuell immer noch Verwendung finden. Und die Idee dahinter, die Ideen, die er gehabt hat, sind natürlich dann auch mit eingeflossen in die verschiedenen diversen Live-Init-Systeme. Und mittlerweile ist es sogar ja im Kernel drin. Es wurde also ein Union-Dateisystem, also ein Dateisystem, wo man mehrere übereinanderlegen kann. Ist jetzt nicht OFS geworden, was immer noch von vielen verwendet wird, sondern ist jetzt OverlayFS geworden, ist so ein bisschen was, ein jüngeres Projekt. Und ja, das ist eine gute Sache, dass das mittlerweile auch im Kernel drin ist, dann wird es sicherlich lang gepflegt und dann gibt es weniger Bugs.
Ja, dann vielleicht, ich weiß gerade nicht, was Knoppix aktuell verwendet, aber vielleicht steigen die ja dann auch um, wenn sie nicht schon längst haben. Ja, ich glaube, wir sind einfach so durchgegangen, oder? Gibt es jetzt noch irgendeinen Punkt, den man ansprechen müsste bei so einem Live-CD, wenn man sich selber eins bauen will?
Das Einzige, was mir jetzt noch einfällt, ist so eine kleine Anekdote am Rande für Leute, die alte Systeme irgendwie ans Booten bringen möchten.
Ja, erzähl mal.
Weil da gibt es halt immer so manchmal das Problem, dass einige sagen, ja, okay, USB-Stick wäre fein und schön, aber mein Rechner bootet gar nicht von USB-Stick. Er kann von CD booten, aber nicht von USB-Stick. Und da gibt es halt eben bei Ubuntu und bei Debian gibt es halt die Möglichkeit, bei anderen Distros ist das ein bisschen was schwieriger, weil die anders nach dem SquashFS suchen. Aber da gibt es halt die Möglichkeit, einfach die CD zum Booten zu benutzen, also um das Bootmenü anzuzeigen. Dann drückt man halt eben Enter, um wirklich zu booten. Und dann muss man sehr schnell sein, die CD rauszuholen, so dass er die CD dann nicht mehr findet, wenn er sucht, sondern den dann eingesteckten USB-Stick findet und dann dort das File-System, also das SquashFS findet und dann eben das von USB-Stick dann mountet und dann das ganze Live-System dann doch vom USB-Stick her läuft. Das ist so ein kleiner netter Trick, den es da so gibt, für die Leute, die halt alte Rechner irgendwie von USB-Stick laufen lassen wollen. Das geht auch mit anderen Geräten, also mit SD-Karten und so weiter und so fort, geht das auch, wenn das nicht funktioniert, wenn das nicht bootbar ist, standardmäßig, kann man mit diesem Trick dann halt eben auch arbeiten, um davon booten zu können.
Ja, das klingt so wie in die Zeiten, als man früher noch eine Diskette erst reinstecken musste, die irgendwas lädt, damit man dann den CD-Treiber hat, um dann die CD zu booten. Also wir sehen, die Probleme kommen immer noch mal wieder und wer weiß, was sie als nächstes erfinden, was sich dann auch nicht einfach so booten lässt. Aber hey, durch UEFI ist ja jetzt alles viel besser und es wird ja jetzt gleich alles reingepatcht und es ist ja total intelligent alles. Von daher, egal was sie noch erfinden, es wird irgendein Virus geben, der einem das freischaltet.
Ja, UEFI ist auch so ein Thema. Da gibt es natürlich mit Live-Systemen auch immer so Probleme mit UEFI. Aber ich glaube, da fangen wir gar nicht an. Das ist eine allgemeine UEFI-Debatte, wenn man so ein Linux-System unter UEFI vernünftig bootet. Ich sage da nur, Secure Boot muss abgeschaltet sein, ansonsten hat man nur Probleme.
Genau, zur Not kann man auch diesen Kompatibilitätsmodus einschalten und dann.
Dann müsste es funktionieren.
Dann sollte es auf jeden Fall funktionieren. Es gibt ja auch noch den SUSE Build Service und solche Geschichten, aber damit kann ich mir jetzt nicht irgendwie Sachen für meine Live-CD bauen. Oder doch?
Doch, da gibt es sogar den SUSE Builder oder irgendwie so hieß es. Werden wir sicherlich auch den Link raussuchen. Da kann man auch, wenn man wirklich sehr faul ist, sage ich mal so, und sich nicht mit der Technik und dem, was ich jetzt hier 45 Minuten lang geschwafelt habe, auseinandersetzen möchte, kann man sich da im Clickibunti in der Web-Oberfläche einfach sein eigenes Live-Linux zusammenbasteln. Das heißt, es ist dann OpenSUSE-basierend. Das ist so ein bisschen vielleicht für den einen oder anderen Nachteil oder auch ein Vorteil. Und da hat man auch aber die Möglichkeit zu sagen, okay, in einer Clickibunti-Oberfläche einfach zu sagen, okay, ich möchte jetzt VLC installiert haben, FlashPlayer installiert haben. Oh Gott, nee, FlashPlayer besser nicht. Oder das nicht installiert haben, diesen Desktop installiert haben. Nimm mir doch einfach mal von der Quelle und installiere mir E19 oder sowas als Standard-Desktop. Leg mal den Benutzer an und das an und benutze das Hintergrundbild und so weiter und so fort. Das kann man dann alles zusammenklicken und sich dann indem man ein bisschen was gewartet hat, weil dann natürlich im Hintergrund diese ganzen Skripte ablaufen, die ich jetzt hier gerade erzählt habe. Die laufen da ab und bauen dann quasi die ISO-Datei, die man sich dann als, entweder als ISO-Datei runterladen kann oder es wird sogar als VM, also als Firmware-Image angeboten. Und ich glaube sogar als USB-Disk-Image wird es dann auch angeboten direkt. Also das ist auch eine Möglichkeit, das wäre die faule Möglichkeit. Hätten wir nur die besprochen, dann wären wir in 2 Minuten mit der Sendung fertig gewesen.
Genau, es gibt auch dieses SUSE Studio, damit kann ich mir auch irgendwie Live-CDs bauen oder...
Ja, SUSE Studio, so heißt es, das genau. Habe ich gemeint. Ja,
SUSE Studio, entweder auch für EC2 oder Windows Azure, heißt das überhaupt noch immer so, kann ich mir da irgendwelche Images bauen, aber auch eine Live-CD eben.
Jo. Und das Geile an dem Ganzen ist, man kann es sogar auf der Web-Oberfläche auch direkt in einen Emulator reinwerfen und es fährt dann da hoch und hat dann die Möglichkeit, ganz einfach in der Web-Oberfläche dann quasi sein Firmware laufen zu lassen, was dann auf den Servern von SUSE läuft und sich dann da auch direkt anzuschauen, wie das System dann jetzt, also ohne sich jetzt hier die paar Gigabyte runterzuladen, die man da erstellt hat, dann direkt auf der Web-Oberfläche sich das anzuschauen und zu schauen, ob die Änderungen dann auch funktioniert haben oder nicht. Also das ist ein sehr cleveres Tool, sehr interessantes Tool für die Leute, die also vielleicht das allererste Mal so ein Live-System selber zusammenstellen wollen.
Und ansonsten, ja, entweder baut ihr euch sie wirklich selber eins oder vielleicht habt ihr auch schon eure, was weiß ich, eure Lieblings-Live-CD. Also ich benutze öfter nochmal Grimmel, ja, vielleicht auch noch bekannt. Und dann gibt es ja auch noch so ein paar, die sich zum Beispiel auf Partitionierung, so Partition Magic oder sowas spezialisiert haben. Ja, die sind Live-CDs, die ich auch öfter mal verwende.
Naja, es gibt ja Gparted Live-CD zum Beispiel. Die hat immer die neueste Version von Gparted mit genau. An Bord, um neue Dateisysteme zu erstellen, um Dateisysteme zu reparieren, LVMs zu erstellen und so ein Kram alles. Die neueste Live-CD kann jetzt sogar mit ButterFS Subvolumes umgehen und die erstellen, was sicherlich auch für den einen oder anderen interessant ist, wer denn mit ButterFS ein bisschen was rumexperimentiert.
Wie rumexperimentiert? Standardmäßig. Also, wollte gerade sagen, wie rumexperimentiert.
Oder es standardmäßig
verwendet. Wir sind im Jahr 2014, das ist Jahr des ButterFS. Wir benutzen das bitte alle als Standarddateisystem.
Ist ja auch stabil.
Ja, ist auch stabil. Also bei mir auch. Also es ist.
Also auf meinem Handy läuft das auch schon seit einem Jahr.
Siehste. Selbst auf dem Smartphone läuft das stabil. Ich weiß gar nicht, was die Leute haben. Und jetzt hat der Entwickler auch gesagt, es ist stabil. Also es ist Diskussion ist beendet, glaube ich. Tatsächlich, mein Root läuft nicht auf ButterFS, aber meine Datenpartition jetzt auch schon seit einem Jahr eigentlich sehr, sehr stabil. Also bis auf die Probleme, die ich ganz am Anfang hatte, bin ich jetzt doch ganz zufrieden. Und jetzt das neueste OpenSUSE benutzt ja auch standardmäßig jetzt fürs Root-Dateisystem ButterFS. Und wenn man dann tatsächlich irgendwie Snapshots immer anlegen kann und sie dann auch, wenn mal was kaputt gegangen ist, tatsächlich vom Grub aus da reinbooten kann und so, das sind schon schöne, nette Features, die man so bisher nicht hatte.
Ja, das sind wirklich interessante Features. Dieses Snapshotting ist, glaube ich, eines der Hauptfeatures. Und OpenSUSE macht es ja so, dass wenn man ein Paket installiert, da wird automatisch ein Snapshot angelegt, um den Systemzustand zu speichern, bevor das Paket installiert wurde, sodass man immer wieder zurückspringen kann, was eine nette Geschichte ist.
Genau, also kann man jetzt auch mal richtig sein System kaputt konfigurieren, lauter Scheiß installieren, wenn es einem nicht gefällt, geht man einfach wieder einen Snapshot zurück. Das ist schon ein bisschen cool.
Ja, noch cooler ist, wenn du dann in den Snapshots verschiedene Betriebssysteme installierst. verschiedene Linux-Distros installierst.
Du,
das ist noch eine Nummer härter. Ich habe mich das noch nicht getraut, weil es bisher keinen Installer gibt, der das unterstützt. Ach. Aber ich bin felsenfest davon überzeugt, ich werde das irgendwann mal in den Neptune-Installer mit einbauen. Das
sind ja dann Subvolumes. Also sind ja dann keine Snapshots an sich.
Subvolumes und Snapshots sind technisch genau das Gleiche.
Genau, aber man sagt dann, es sind Sub-Volumes und daran, gibt viele Sachen, die kann man machen, muss man aber nicht, ne?
Ja, es würde funktionieren. Es ist schon krass, wenn du dann auf einem Dateisystem einfach so zwei Betriebssysteme drauflaufen hast. Muss halt nicht mit den Partitionierungen und mit dem ganzen Partitionierungsmanager rumwerkeln, sondern halt nur mit ButterFS.
Ja, na und wofür ich es noch benutze, ist tatsächlich, also hier im großen Desktop-Rechner RAID. Natürlich nur RAID 1, weil 5 und 6 sind ja noch nicht stabil genug. Aber das funktioniert auch sehr gut. Na, 4 Festplatten, ein RAID 1 oder ein RAID 10 sozusagen drüber. Und von daher sind die Daten sicher.
Was auch noch gut funktioniert, ist natürlich die Komprimierung. Ja. Also gerade wenn man wenig Speicherplatz hat, einfach LZO oder sowas einzustellen, ist ja auf den modernen Rechnern sowieso kein Problem mehr. Die CPUs können das on the fly alles dekomprimieren und komprimieren. Ist alles kein Problem, spart man sich auch ein bisschen Platz. Ist halt nur blöd, dass man das nicht immer sieht. Weil, also das Eingesparte am Speicherplatz, weil man dann immer diese ButterFS-eigenen Kommandos benutzen muss, um sich den wirklichen Speicherplatz anzeigen zu lassen.
Ja.
Also ich bin mal gespannt, wann sie das endlich fixen, dass dann auch nicht jedes Mal so KDE oder GNOME meckert hier, Speicherplatz ist eng oder sowas. Weil die halt eben diese alten DF-H-Methoden verwenden oder so.
Ja. Naja, und was noch nicht so richtig schön ist, worauf ich jetzt noch warte, ist tatsächlich Deduplication. Also ich bin ja zu faul zum Aufzuräumen auf meinem Dateisystem, so aus mehreren Generationen irgendwie Backups da mal hinkopiert. Alte Festplatten, die noch rumlagen, die man jetzt mal endlich weghaben wollte, da jetzt nochmal alles durchzugehen und die ganzen doppelten Dateien rauszusuchen, wäre halt schön, wenn man das auch einfach so on the fly anmachen könnte. Aber alle Lösungen, die es da bisher bei ButterFS gibt, sind ja eher ernüchternd. Das fehlt halt noch so ein bisschen.
Ja, DDAP ist halt so ein Problem, das muss man halt noch was länger warten, glaube ich, bis sie das drauf haben.
Ja. Okay, sind wir vom Thema doch nochmal abgewichen. Aber bestimmt kann man demnächst auch statt SquashFS ButterFS nehmen für seine Live-File-Systeme und ButterFS löst es dann gekonnt alles und man kann den Rest rausschmeißen. Und Overlay brauchen wir auch nicht mehr, es legt dann einfach einen Snapshot drüber. Oder sowas in der Art. Wer weiß. Okay, ja dann. Weiß nicht, Patrick, du noch irgendwelche brennenden Fragen?
Eine Sache würde ich vielleicht jetzt zum Ende noch gerne anbringen wollen. Und zwar, wir hatten es jetzt so ein bisschen, so wenn man damit anfangen will, kann man ja zum Beispiel SUSE Build Studio oder so nutzen. Aber was würdest du jetzt jemandem empfehlen, der sagt, er will jetzt sein ganz eigenes Live-Linux basteln, so eigener Kernel, eigene Desktop-Umgebung, wo oder wie sollte er da am besten anfangen? Was würdest du da machen?
Ja, da würde ich wirklich entweder zu Gentoo gehen oder wenn man ganz viel Kaffee hat und ganz viel Geduld und keine Heizung über Winter, kann man auch LFS mal versuchen. Das ist aber so ein Projekt, da kann man sich mal ein Jahr für Zeit nehmen oder so.
Okay.
Ein Jahr für Zeit nehmen? Gott.
Ja, das dauert ein bisschen was länger, je nachdem, wie viel Zeit man dann wirklich am Tag dafür hat, aber so ungefähr würde ich mal sagen, dauert es, bis man, weil man muss ja auch kompilieren. Das ist halt das Problem. Man muss ja nicht nur den Kernel neu kompilieren und selber kompilieren, sondern auch die ganzen Programme kompilieren, den eigenen Paketmanager sich zusammenbasteln, wenn man denn richtig fancy ist. Und das dauert.
Also wir bauen uns an unsere eine Linux-Distribution vom Scratch. Genau. Wir fangen jetzt an. Hört uns doch die nächsten 365 Tage live zu, wie wir versuchen, unsere Radiotux-Distribution zu kompilieren. Ihr seid dann live dabei, wie wir die dann auch verwenden könnt, hinterher. Nee, just kidding. Das machen wir jetzt nicht. So viel Zeit haben wir nicht. Wir haben noch andere wichtige Verpflichtungen und zu denen gehen wir jetzt wieder und ihr vielleicht nach dem Hören ja auch wieder. Und ich bedanke mich bei Leszek und bei Patrick natürlich. Und ich hoffe, wir hören uns dann im Dezember wieder. Da gucken wir mal, dass wir uns vielleicht noch mal so ein bisschen mit Server-Sachen und ja, oder im Entferntesten mit Docker wollten wir uns so ein bisschen auseinandersetzen. Und vielleicht habt ihr natürlich auch noch Themen, ihr sagt, hey, guckt euch doch mal vielleicht noch die Linux-Distribution an. Wir waren ja jetzt so in den letzten Jahren, hatten wir ja immer so, wir stellen mal verschiedene Linux-Distributionen vor. Ich weiß gar nicht, wie viele haben wir denn letztendlich geschafft. Heute waren wir bei Live-System. Also wenn ihr noch eine Idee habt, könnt ihr natürlich auch da das bei uns mal in die Kommentare schreiben oder uns eine Mail dazu schreiben und dann gucken wir mal, dass wir das auch einbauen. Ja, dann wünsche ich euch wie immer eine frohe Zeit, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
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 Das war eine Sendung von Radio Tux. Herausgegeben im Jahr 2014. Unter Creative Commons Namensnennung, Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos unter radiotux.de. Unterstützt von Manitou.